Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 4.3. Suizidalität. Von Yasemin Kall. Teilabschnitt 4.3.1. Störungsbild und Klassifikation. Suizidalität bezeichnet die Tendenz zur Selbsttötung, die sich auf einem Kontinuum von suizidalen Gedanken und Suizidideen über suizidale und riskante Verhaltensweisen bis hin zum Suizidversuch und Suizid abbildet. Als Suizid, in Klammern auch Selbsttötung, Selbstmord, wird eine absichtliche, bewusste, selbst herbeigeführte und selbstschädigende Handlung bezeichnet, die den eigenen Tod zum Ausgang hat. Davon abzugrenzen ist der Suizidversuch, bei dem die suizidale Handlung überlebt wird. Suizidgedanken variieren häufig im Schweregrad von Gedanken an den Tod, Todessehnsucht und dem Wunsch nach Ruhe bis hin zu konkret ausgearbeiteten Suizidplänen. Der Übergangsbereich von Suizidalität zu Selbstverletzung, die per se nicht den Tod zum Ziel hat, wird auch als Parasuizidalität bezeichnet. Besondere Erscheinungsformen der Suizidalität stellen weiterhin der erweiterte Suizid, in Klammern Mitnahme anderer Menschen in den eigenen Tod, sowie der Doppel- oder Massensuizid, in Klammern zeitgleicher Suizid zweier oder mehrerer Menschen dar. Definition: Suizidalität beschreibt einen psychischen Zustand, in dem Gedanken und Verhaltensweisen darauf ausgerichtet sind, gezielt den eigenen Tod herbeizuführen oder diesen als möglichen Ausgang in Kauf zu nehmen. Definition: Stopp. Suizidalität beinhaltet bei den Betroffenen zwar den Wunsch, das eigene Leben zu beenden, häufig ist das Ziel eines Suizidversuches oder Suizides aber nicht der eigene Tod, sondern der Versuch, einer unerträglich, ausweglos und hoffnungslos erscheinenden Situation zu entfliehen und den aktuell erlebten Zustand damit zu verändern. Suizidversuche und Suizide sind somit häufig impulsive Handlungen, bei denen der aktuelle seelische Schmerz als nicht länger aushaltbar erscheint und der Suizid als einzige Möglichkeit der Veränderung wahrgenommen wird. Viele suizidale Menschen schwanken dabei zwischen dem Wunsch zu leben und dem Wunsch zu sterben. Einerseits erscheint der Suizid als einzige Lösung und es werden keine anderen Alternativen gesehen, andererseits besteht häufig auch der Wunsch, die aktuelle krisenhafte Situation und das soziale Umfeld so zu verändern, dass ein Weiterleben möglich ist. Diese Ambivalenz stellt einen wichtigen Ansatzpunkt für die Behandlung von Suizidalität dar. Aufbauend auf den Befunden einer der ersten großen empirischen Untersuchungen an 754 Patienten, die versucht hatten, sich das Leben zu nehmen, entwickelte Erwin Ringel das Konzept des sogenannten präsuizidalen Syndroms. Dessen erstes Charakteristikum besteht darin, dass die persönlichen Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten als massiv eingeschränkt wahrgenommen werden, in Klammern Rigidität, sodass die Situation unaushaltbar und ausweglos erscheint. Der suizidale Mensch verliert seine Spontanität, ist gehemmt und passiv. Er zieht sich aus bisher bedeutsamen Beziehungen zurück, was entweder als äußerer, sichtbarer Prozess oder als innere Vereinsamung geschieht. Bisherige Werte und Ziele verlieren dabei an Bedeutung, wodurch das eigene Leben zunehmend als sinn- und wertlos eingeschätzt wird. Als zweites Charakteristikum des präsuizidalen Syndroms gilt nach Ringel, dass das Abreagieren bestehender Aggression nach außen gehemmt bzw. nicht möglich ist, und sich die Aggression zunehmend gegen die eigene Person richtet. Diese Entwicklung wird zunehmend von Suizidgedanken als dritten Charakteristikum begleitet, welche sich zunächst in Form willentlich steuerbarer Vorstellungen manifestieren, die eine wichtige Entlastungsfunktion haben. Mit der Zeit gehen diese Vorstellungen dann jedoch in zwanghafte und nicht mehr willentlich kontrollierbare Fantasien über. In Bezug auf die Entwicklung der Suizidfantasien unterscheidet Ringel drei Entwicklungsstufen. Am Anfang steht die allgemeine Vorstellung, tot zu sein. Darauf folgt die Vorstellung, sich zu töten, ohne dass konkrete Durchführungspläne bestehen. Diese Pläne entstehen im dritten Schritt und sind oft bis in kleinste Einzelheiten ausgearbeitet. Teilabschnitt 4.3.2 Diagnostik. Suizidalität stellt für sich genommen weder im DSM-4-TR noch im ICD-10 eine psychische Störung dar. Im ICD-10 ist es jedoch möglich, die Art in Klammern des Versuchs einer Selbsttötung als Zusatzsymptom genauer zu spezifizieren, in Klammern X60 bis X84 vorsätzliche Selbstbeschädigung. Zudem gilt es, die Suizidalität im Rahmen der Diagnostik von psychischen Störungen, in Klammern zum Beispiel Depression, Borderline-Persönlichkeitsstörung, als Symptom abzuklären. Die Abklärung der Suizidgefahr spielt bei vielen psychischen Störungen eine wichtige Rolle und ist deshalb verbindlicher Bestandteil des ersten diagnostischen Gespräches. Die Suizidalität sollte jedoch auch im Falle von Krisen, fremdanamnestischen Hinweisen oder einer Verschlechterung des Befindens immer wieder neu abgeklärt werden. Problematisch erweist sich hierbei das Fehlen eindeutiger Kriterien zur Abklärung des Suizidrisikos. Es ist vielmehr von einem Kontinuum auszugehen, innerhalb dessen der Therapeut das individuelle Risiko jedes Patienten subjektiv im Sinne einer Kurzzeitprognose bestimmen muss. Letztendlich beeinflusst allerdings auch immer die Kooperationsbereitschaft und Offenheit des Patienten die Möglichkeit zur Einschätzung des Suizidrisikos. Zur Bestimmung des individuellen Suizidrisikos sollte offen, direkt und empathisch nach dem Vorhandensein von Suizidalität gefragt werden. Hierbei ist es wichtig, möglichst konkrete Informationen zu der Art früherer und aktueller Suizidgedanken sowie Suizidhandlungen zu erhalten. Auf diesem Wege können zum Beispiel auf Gedankenebene Todessehnsüchte, Ruhewünsche in Klammern Auszeit, ausgearbeitete Suizidpläne und Suizidabsichten differenziert werden, die Anhaltspunkte über die aktuelle Suizidgefährdung und Absprachefähigkeit liefern. Weiterhin gilt es auch, die Suizidalität im Familien- und Freundeskreis, in Klammern Modelllernen, sowie akute Belastungsfaktoren, psychische Erkrankungen und Zukunftsperspektiven in Erfahrung zu bringen. Abschließend ist es wichtig, abzuklären, inwiefern ein Patient die Bereitschaft zeigt, konkrete Suizidhandlungen auf später zu verschieben und therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Überblick: Bestimmung der Suizidgefahr. Zur Bestimmung der Suizidgefahr sind in jedem Fall die folgenden Punkte genau abzuklären. Ankündigung des Suizids. Klarheit und Persistenz der Suizidgedanken. Konkrete Planungen und Vorbereitungen. Frühere Suizidversuche. Familienanamnese von Suizidhandlungen. Gefühle von Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit. Kontaktreduktion und Interesselosigkeit. Perspektiven und zukunftsbezogenes Denken. Überblick, Ende. Die Feststellung des individuellen Suizidrisikos sollte in keinem Fall ausschließlich durch psychologische Testverfahren erfolgen. Standardisierte Beurteilungsinstrumente stellen lediglich eine Hilfestellung zur möglichst umfassenden Exploration suizidaler Patienten dar. Selbstbeurteilungsinstrumente zur Unterscheidung zwischen suizidgefährdeten und nicht suizidgefährdeten Personen sind zum Beispiel der Reasons for Living Fragebogen sowie der Fragebogentest zur Beurteilung der Suizidgefahr. Auch die Hoffnungslosigkeitsskalen von Krampen eignen sich als unterstützendes Diagnoseinstrument, da nach Beck Hoffnungslosigkeit als einer der stärksten Prädiktoren für Suizidalität gilt. Darüber hinaus existieren zahlreiche Fragebögen, die Items zur Suizidalität beinhalten. In Klammern zum Beispiel das Beck-Depressionsinventar und als Indikator zur Bestimmung der Suizidgefährdung herangezogen werden können. Fremdbeurteilungsverfahren stellen zum Beispiel die SAD Person Scale zur Einschätzung des aktuellen Suizidrisikos nach Patterson und der Fragenkatalog zur Abschätzung von Suizidalität dar. Teilabschnitt 4.3.3 Epidemiologie. Jährlich sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO etwa 1 Million Menschen weltweit durch Suizid. Dies entspricht einer globalen Suizidrate von 0,016%. Somit stirbt weltweit etwa alle 40 Minuten ein Mensch durch Suizid. Die Dunkelziffer ist vermutlich um ein Vielfaches höher, da viele Suizide nicht als solche erkannt werden. Über die gesamte Lebensspanne hinweg liegt die Suizidprävalenz für Männer bei 1,5% und für Frauen bei 0,7%. In Deutschland lag nach Angaben der WHO die Suizidrate im Jahr 2006 für Männer bei 0,0179% und für Frauen bei 0,006%. Dies entspricht etwa 10.000 Menschen pro Jahr. Die Suizidraten in Deutschland liegen damit sowohl Europa als auch weltweit im mittleren Bereich und weisen insbesondere in den letzten Jahren einen stetig rückläufigen Trend auf. Zudem wird ein gravierender Geschlechtsunterschied deutlich. Männer begehen etwa dreimal so häufig wie Frauen Suizid. Bei Suizidversuchsraten zeigt sich dagegen ein umgekehrtes Muster. Auch wenn die Zahlen der erfolglosen Suizidversuche aufgrund fehlender statistischer Erfassung nur geschätzt werden können, zeigt sich, dass Frauen etwa dreimal so häufig wie Männer versuchen, sich selbst zu töten. Zusammengenommen wird die Anzahl der Suizidversuche auf bis zu 10 bis 20 Mal höher eingeschätzt als die der Suizide. Die höchsten Suizidversuchsraten finden sich bei weiblichen Jugendlichen und jungen Frauen zwischen 15 und 30 Jahren. Insgesamt erfolgen 76% aller Suizide durch Erhängen, Sturz aus Höhe, Erschießen, überrollen lassen oder Ertrinken. Dagegen wurden etwa 80% der Suizidversuche durch Vergiftung mit Medikamenten oder durch Stiche und Schnitte verübt. Die unterschiedlichen Raten bei Männern und Frauen für Suizide und für Suizidversuche hängen unter anderem vermutlich mit den gewählten Methoden zusammen. Männer benutzen häufiger, in Anführungszeichen, harte Methoden wie Erhängen oder Erschießen, wohingegen Frauen eher in Anführungszeichen weiche Methoden wie Tabletten, Schlafmittel oder Gas verwenden und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, rechtzeitig entdeckt und gerettet zu werden. Fallbeispiel: Der 71-jährige Herr S. wird von seiner Tochter zum Erstgespräch in die psychiatrische Klinik gebracht. Der ehemalige Richter leidet seit seiner Berentung unter chronischen Depressionen, Rückenschmerzen und Bluthochdruck. Nach dem Tod seiner Frau Anfang des Jahres hat er alle Anrufe von Freunden und Bekannten ignoriert, Besuche verweigert und sich so sozial nach und nach völlig isoliert. Aktuell hat er keine Hoffnung mehr, dass es ihm jemals wieder besser gehen wird. Die Tochter berichtet, mehrere angefangene Abschiedsbriefe in der Nachttischschublade entdeckt zu haben. Auf Nachfrage räumt Herr S. ein, nicht mehr leben zu wollen und bereits konkrete Pläne und Vorstellungen zu entwickeln, wie er sich das Leben nehmen könne. So gehe er beispielsweise in letzter Zeit häufiger an der ICE-Bahnstrecke im Nachbarort entlang spazieren und halte nach geeigneten Stellen Ausschau, an denen er sich vor den Zug werfen könne. Die Frage, was ihn aktuell noch am Leben hält, kann er nicht beantworten. Er sehe keinen Sinn mehr in seinem Leben und nach dem Tod seiner Frau sei ihm nun eh alles egal. Im Anschluss an das Gespräch wird Herr S. mit seiner Zustimmung aufgrund von akuter Suizidalität vorübergehend in die geschlossene Psychiatrie aufgenommen. Fallstudie Ende. Teilabschnitt 4.3.4 Verlauf. Studien der WHO zeigen, dass etwa 40% der Betroffenen mehr als einen Suizidversuch unternehmen. Bei etwa der Hälfte der Personen befinden sich weniger als 12 Monate zwischen den aufeinanderfolgenden Suizidversuchen. Früheres suizidales Verhalten ist damit ein starker Prädiktor für weiteres suizidales Verhalten und sollte in diagnostischen Gesprächen in jedem Fall abgeklärt werden. In Klammern siehe Abschnitt 4.3.2. Bei den meisten Suizidversuchen handelt es sich um Kurzschlussreaktionen. Etwa 80% der Überlebenden zeigen sich im Nachhinein froh über ihre Rettung. Weiterhin gilt es zu beachten, dass die Suizidgefährdung sowohl für Frauen als auch für Männer mit zunehmendem Lebensalter ansteigt. Teilabschnitt 4.3.5 Ätiologie und Störungsmodell. Unterabschnitt 4.3.5.1 Risikofaktoren. Psychische Erkrankungen stellen einen hohen Risikofaktor für Suizidalität dar. So nehmen sich bis zu 15% der Menschen, bei denen eine schwere Depression diagnostiziert wurde, das Leben. Auch bei vielen anderen Störungen findet sich eine deutlich erhöhte Suizidrate, etwa bei Schizophrenie in Klammern 10%, Borderline-Persönlichkeitsstörung in Klammern 3-10%, narzisstischer Persönlichkeitsstörung in Klammern 8% oder Alkohol- und Substanzabhängigkeit in Klammern 15%. Auch bei bipolaren affektiven Störungen, Angst- und Anpassungsstörungen, Essstörungen und organischen psychischen Störungen werden erhöhte Suizidraten berichtet. Die Komorbidität mehrerer psychischer Erkrankungen stellt zudem einen weiteren Risikofaktor für Suizidalität dar. So weisen Menschen mit einer Komorbidität von Depression und substanzbezogenen Störungen das höchste Suizidrisiko auf. Weitere Risikofaktoren für suizidales Verhalten sind chronische körperliche Erkrankungen und ungünstige soziale Bedingungen wie etwa Einsamkeit und soziale Isolation, zum Beispiel durch mangelnde familiäre Beziehungen, Arbeitslosigkeit oder Migrationshintergrund. Auch negative Lebensereignisse und Umstände sowie frühere Suizidversuche gehen mit einem erhöhten Suizidrisiko einher. Zu ersteren zählen der Verlust von Bezugspersonen, das Auftreten von Erkrankungen, Arbeitsplatzverlust, finanzielle Schwierigkeiten, Gefängnisaufenthalte und traumatische Erlebnisse. Als weitere Risikofaktoren gelten männliches Geschlecht, höheres Alter, in Klammern besonders in Verbindung mit Krankheit und Einsamkeit, suizidales Verhalten in der Familie und im Freundeskreis, Berichte über Suizide in den Medien, in Klammern Werte-Effekt, Entwicklungskrisen bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen sowie Impulsivität. Für die Praxis: erhöhte Wachsamkeit bei Verhaltensänderungen. Bei vielen Personen, die Suizid begehen, ist die Stimmung zunächst durch eine verstärkte Traurigkeit, Angst oder auch Wut geprägt. Das Denken dreht sich nur noch um das wahrgenommene Problem, für das keine andere Lösung als Suizid gesehen wird, in Klammern Tunnelblick. Es entwickelt sich ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und die Überzeugung, dass an den bestehenden Umständen und Problemen nichts mehr geändert werden kann. Gerade nach dem Fassen des Suizidentschlusses kann es daher im Sinne einer wahrgenommenen Entlastung zu einer plötzlichen Verbesserung der Stimmung kommen, die von Behandelnden fatalerweise als Therapiefortschritt und damit als verringerte Suizidalität fehlinterpretiert werden kann. Daher gilt es zu beachten: bei suizidalen Patienten ist auf jede Verhaltensveränderung mit erhöhter Wachsamkeit zu reagieren. Bei stationären Aufenthalten besteht das höchste Suizidrisiko in der Woche nach Aufnahme und in der Woche nach Entlassung. Praxisteil Ende. Unterabschnitt 4.3.5.2: Psychodynamische Theorien der Suizidalität. Nach Freuds psychodynamischer Theorie wird Suizidalität als nach innen gerichtete Wut verstanden, die aus Angst vor einem Kontaktabbruch nicht gegen die anderen, zugleich Geliebten und Gehassten, Menschen gerichtet werden kann. Während Freud die Aggression somit nicht als angeboren, sondern als Konsequenz einer ambivalenten Einstellung annimmt, geht Menninger in seiner Theorie der Selbstdestruktivität von einem angeborenen selbstdestruktiven Potenzial im Sinne eines Todestriebs aus, welches beim gesunden Menschen normalerweise durch das Ich begrenzt wird und nur bei einer Schwächung des Ichs in Erscheinung tritt. Unterabschnitt 4.3.5.3: Suizidalität als Problemlösestrategie. Schneidman nimmt an, dass der Suizid als eine Lösungsmöglichkeit für ein Problem angesehen wird, das starkes Leid verursacht. Durch die eingeengte Wahrnehmung von Handlungsalternativen werden alternative, konstruktive Lösungen nicht mehr wahrgenommen und der Suizid wird als einzige Möglichkeit gesehen, das Leid zu beenden. Auch Linehan erklärt suizidale Verhaltensmuster im Rahmen eines biopsychosozialen Modells als mangelhafte Problemlösestrategien auf überschießende, unangenehme, negative und intensive Emotionen. Unterabschnitt 4.3.5.4: Die soziologische Theorie des Suizids. Nach der aus zahlreichen Suizidstatistiken hervorgegangenen soziologischen Theorie von Durkheim wird die Wahrscheinlichkeit eines Suizids davon bestimmt, in welchem Ausmaß ein Individuum an die Gesellschaft angepasst ist. Je stärker eine Person in die soziale Gemeinschaft integriert ist, desto geringer ist ihr Suizidrisiko. Hierbei werden der egoistische, altruistische, fatalistische und anomische Suizid unterschieden. Es wird angenommen, dass eine geglückte Anpassung des Individuums an die Gesellschaft sowohl eine im mittleren Bereich ausgeprägte Individuation als auch in mittlerer Ausprägung festgelegte soziale Normen voraussetzt. Ist die Anpassung des Individuums an die Gesellschaft zu schwach ausgeprägt, kann durch Isolation ein egoistischer Suizid resultieren. Ist das Individuum dagegen zu stark mit der Gesellschaft identifiziert, ist ein altruistischer Suizid zu erwarten. Sehr enge Normen begünstigen fatalistische Suizide, zum Beispiel in Form von Märtyrertoden, während sehr weite und unbestimmte Normen durch die resultierende Desorientierung zum anomischen Suizid führen können. Die Theorie wurde aufgrund ihrer unpräzisen Festlegung der Bezugsgruppe, in Klammern zum Beispiel Familiensystem, religiöse Gemeinschaften, Staat und mangelnder empirischer Grundlage vielfach kritisiert. Unterabschnitt 4.3.5.5: Die interpersonelle Theorie des versuchten und vollendeten Suizids. Die interpersonelle Theorie des versuchten und vollendeten Suizids von Joyner setzt drei notwendige Bedingungen für den Suizid eines Individuums voraus: die erworbene Fähigkeit zur Ausführung letaler Selbstverletzung, zum Beispiel durch eine Vorgeschichte von wiederholten Selbstverletzungen, Gewalt und Missbrauch oder Habituation an Intoxikation durch Alkohol und Drogen. Die Annahme, für andere eine Belastung darzustellen, zum Beispiel durch Erkrankung oder Armut. Die Annahme, zu keiner wertvollen sozialen Gruppe zu gehören, zum Beispiel aufgrund unbeständiger Familienverhältnisse oder verlassen werden. Die Erfüllung aller drei Bedingungen geht mit einem stark erhöhten Suizidrisiko einher. Unterabschnitt 4.3.5.6. Biologische Faktoren. Bei durch Suizid verstorbenen Menschen konnten postmortem im präfrontalen Kortex präsynaptisch verminderte Konzentrationen von Serotonin-Metaboliten sowie hierdurch hervorgerufen eine kompensatorisch erhöhte Rate an postsynaptischen Serotonin-Rezeptoren nachgewiesen werden. Bei der Serotonin-Hypothese der Suizidalität wird daher angenommen, dass die verminderte serotonerge Aktivität im präfrontalen Kortex eine mangelnde Inhibition impulsiven und aggressiven Verhaltens hervorruft und hierdurch eine ausbleibende Hemmung suizidaler Verhaltensweisen bewirkt. Die Entstehung dieser verminderten serotonergen Aktivität wird auch mit einer chronischen Überaktivität des stressassoziierten Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinnensystems in Verbindung gebracht. Die Hypothesen zum Zusammenhang zwischen niedriger serotonerger Aktivität und erhöhter Impulsivität und Autoaggressivität sind jedoch bislang noch nicht hinreichend belegt. Für die Praxis: Falsche Annahmen über Suizidalität. Wer von Suizid spricht, tut es nicht. Suizid wird ohne Vorwarnung begangen. Suizid begehen nur Angehörige einer bestimmten Klasse. Die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft verringert das Suizidrisiko. Die Gründe für einen Suizid sind leicht zu ermitteln. Wer sich umbringt, ist depressiv. Wer unheilbar krank ist, begeht keinen Suizid. Wenn sich die Gefühlslage bessert, verringert sich die Suizidgefahr. Suizidale Menschen wollen eindeutig sterben. Praxisteil Ende. Teilabschnitt 4.3.6. Behandlung. Unterabschnitt 4.3.6.1. Suizidprävention. Suizidprävention hat zum Ziel, die Umsetzung von Suizidgedanken in Suizidhandlungen zu verhindern und stellt damit einen Zeitgewinn für die Durchführung von therapeutischen Interventionen dar. In den letzten Jahren wurde der Prävention von Suiziden zunehmend mehr Bedeutung beigemessen, was zum Beispiel zur Entstehung zahlreicher Suizidpräventionszentren und Notruftelefondiensten wie der Telefonseelsorge führte. Zur Suizidprävention zählen weiterhin strukturelle Maßnahmen zur Beeinflussung ungünstiger gesellschaftlicher Bedingungen, wie sich am Beispiel strengerer gesetzlicher Kontrollen von Handfeuerwaffen in den USA erfolgreich zeigte. Auch die Aufklärung der Bevölkerung und von Fachleuten, zum Beispiel über Kommunikationsnetzwerke, stellt einen wichtigen Ansatz zur Suizidprävention dar. Unterabschnitt 4.3.6.2: Behandlung von Suizidalität. Der Übergang von Prävention zur Therapie von Suizidalität ist oftmals fließend. Die Behandlung von Suizidalität umfasst in der Regel zunächst eine Phase der Krisenintervention, innerhalb derer akute suizidale Krisen durch unterschiedliche Interventionen behandelt werden können, zum Beispiel durch Medikation oder Reduktion auslösender Stressoren. In dieser Phase sind die Schaffung einer sicheren Umgebung und die Herstellung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung von hoher Relevanz. Auf dieser Grundlage können eine Diagnosestellung und die Exploration der aktuell vorliegenden Problematik erfolgen. Die Suizidpläne oder Handlungen müssen in jedem Fall offen angesprochen und diskutiert werden. Das oberste Ziel der psychotherapeutischen Behandlung ist zunächst, den Patienten am Leben zu halten und ihn in einer nicht suizidalen Verfassung zu stabilisieren. Wichtige erste Maßnahmen zur Suizidbehandlung bestehen in der Einleitung eines Klärungs- und Entscheidungsprozesses hinsichtlich der vorliegenden Problematik und Suizidalität, im Perspektivenaufbau sowie in der Erarbeitung und Umsetzung von Lösungsmöglichkeiten. Dabei ist es wichtig, als Therapeut nicht ausschließlich gegen die Suizidalität zu argumentieren, sondern das emotionale Erleben zu validieren und Vor- und Nachteile eines Suizids kritisch zu diskutieren und abzuwägen. Ist der Patient nicht in der Lage, sich von konkreten suizidalen Verhaltensweisen zu distanzieren, sind Psychologen und Ärzte verpflichtet, den Suizid durch die Veranlassung einer Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik, in Klammern, gegebenenfalls auch gegen den Willen des Patienten mithilfe einer richterlichen Verfügung zu verhindern. Der wesentliche Ansatzpunkt der Therapie liegt nach Stabilisierung des Patienten immer in der Behandlung der zugrunde liegenden psychischen Störung bzw. Problematik. Aufgrund eines Mangels an randomisiert kontrollierten Studien besteht aktuell weder für die Psychotherapie noch für die Pharmakotherapie eine ausreichende Evidenzbasierung in Bezug auf die Effekte dieser Interventionen auf die Suizidrate. Für die Praxis: Richtlinien für die Behandlung suizidgefährdeter Patienten. Sprechen Sie offen und objektiv über den Suizid. Vermeiden Sie abwertende Erklärungen von suizidalem Verhalten oder Motiven. Bieten Sie eine Problemlösetheorie für das suizidale Verhalten an und machen Sie deutlich, dass der Suizid eine unangemessene und/oder ineffektive Lösung darstellt. Beziehen Sie wichtige Bezugspersonen und andere Therapeuten mit ein. Planen Sie ausreichend häufig Sitzungen und berücksichtigen Sie auch die längerfristigen Ziele in der Therapie. Seien Sie sich der Vielzahl der Einflüsse, die auf den Patienten einwirken, bewusst und vermeiden Sie eine omnipotente Einstellung oder die Übernahme der Verantwortung für das suizidale Verhalten des Patienten. Konsultieren Sie Kollegen. Halten Sie gelegentlich Kontakt zu Personen, die eine Therapie ablehnen. Treffen Sie Vorkehrungen für Krisensituationen, in Klammern zum Beispiel Todestage von Angehörigen. Überprüfen Sie ständig das Risiko für Suizid und suizidales Verhalten. Seien Sie erreichbar. Setzen Sie sich mit lokalen Notfall-, Krisen- und Suizidzentren in Verbindung. Geben Sie dem Patienten eine Krisenkarte, Telefonnummer des Therapeuten, der Polizei, von Krisenzentren, Kliniken und Bezugspersonen. Behalten Sie die Telefonnummern und Adressen der Patienten und ihrer Bezugspersonen bei sich. Schließen Sie einen kurzfristigen Antisuizidvertrag ab und aktualisieren Sie ihn ständig. Nehmen Sie Kontakt zum Arzt des Patienten im Hinblick auf die Gefahr der Überdosierung von Medikamenten auf. Zwingen Sie den Patienten nicht dazu, sich durch Gespräche über Suizid oder entsprechende Vorstellungen Ihre Zuwendung zu verschaffen. Zwingen Sie den Patienten nicht dazu, sich durch Gespräche über Suizid oder entsprechende Vorstellungen Ihre Zuwendung zu verschaffen. Drücken Sie Ihre Sorge offen aus und bringen Sie dem Patienten bedingungslose Wärme und Zuwendung entgegen. Klären und verstärken Sie nicht suizidale Reaktionen auf Probleme. Klären Sie den Patienten über die wahrscheinliche Reaktion des Therapeuten auf das suizidale Verhalten auf. In Klammern zum Beispiel, wenn der Patient stirbt, wird der Therapeut traurig sein, aber sein Leben weiterführen. Sorgen Sie dafür, dass der Patient realistische Erwartungen an die Reaktionen anderer auf zukünftiges suizidales Verhalten hat. Schalten Sie den Arzt oder die Polizei ein, beziehungsweise bringen Sie einen wenig kooperativen, suizidgefährdeten Patienten selbst in eine Klinik bzw. psychiatrische Klinik. Praxisteil: Ende.